Ich bin Christian Meier, hoi.
Sali, Turi.
Wir haben uns ja letztens kennengelernt im Ausgang. Weißt du noch?
Genau.
Im Josef. Bist du neu beim Josef?
Ja, das ist eine Bar, die in meiner Nachbarschaft ist. Also, im Sommer bin ich noch gerne dort, weil es auf dem dichten Platz Schatten hat.
Und ich meine, ich finde das Essen sensationell.
Das Essen, ja, es ist mir ein bisschen zu laut.
Das Lokal an
ja,
sich.
Also wenn's draussen, wenn man draußen kann, aber drinnen ist irgendwie recht laute Musik.
Ja.
Und ich brauche das eigentlich nicht zum Essen. Ich kann gerne ein bisschen ruhiger. Ja. Aber es ist gut, eindeutig. Ja.
Apropos laut. Ich meine, heute, wir sind ja am 1. Mai heute. Ich war am Umzug. Das führt jetzt auch gerade zum Thema. Ich habe dann aussen das Telefon geläutet. Jemand ist verhaftet worden, der schon mein Klient ist. Da bin ich ausgerückt. Und das führt mich gerade zu der ersten Frage, weil du hast ja im Buch «Strafuntersuchung, was tun?» hast du über die Einvernahme geschrieben. Jetzt komme ich dort in die Zelle. Was würdest du jetzt dieser Person mitgeben, die jetzt so gerade verhaftet worden ist?
Also noch bevor ich dort erscheine als sein Verteidiger, hätte ich ihm natürlich geraten, dass er nichts sagen soll, oder?
Also am Telefon?
Ja, er soll nichts sagen. Also wenn es irgendwie zu einer Einvernahme kommt, weil ich nicht kommen kann oder weil... Weil er sonst einfach, oder weil er nicht vertreten sein will bei der Einvernahme, bei der ersten, vielleicht weil es keine notwendige Verteidigung ist, dann hätte ich ihm jetzt gerade, er soll mal einstweilen nichts sagen, um sich die Strategie nicht zu verbauen, wo man dann allenfalls noch mal darauf zurückkommen kann, oder? Und das eben mit einer Verteidigung, mit einer professionellen kann besprechen.
Also ich bin dann quasi aus dem Umzug in die Pförliburgstrasse hinterher, in die Einvernahme. Wenn du jetzt da, den ersten Moment, wo du in die Zelle reinkommst,
ja.
Was gibst du einmal da mit? In dieser also, halben Stunde, wo man sich ausbedingt oder Stunde?
Also, ich fange häufig damit an, dass ich das Institut von der amtlichen Verteidigung erkläre und auch, was BIG bedeutet, oder? Dass wir unabhängige Anwälte sind, auch wenn wir jetzt quasi vom Staat, von der Polizei aufgeboten werden. Ich tue das einfach das System erklären, um diesen Leuten irgendwie glaubhaft zu machen, dass wir unabhängig sind. Oder? Das finde ich einen wichtigen Einstieg, oder? Insbesondere wenn es ausländische Klienten sind. Oder?
Ja, ja, gut. Nicht
sagen,
ja,
oder? Ja. Aber ja,
wie soll ich sagen? Vertrauensverhältnis aufbauen.
Genau. Vertrauensverhältnis aufbauen und ich sage Ihnen auch immer, es ist nicht so wichtig, dass ich die Wahrheit weiss. Es ist einfach ein bisschen blöd, wenn ich quasi laufend wieder überrascht werde mit neuen Tatsachen, oder, die ich noch nicht kenne. Das gibt dann so eine Rolle in die Planung, oder, die zum Teil ein bisschen kompliziert werden kann. Also,
ja,
das ist ein Vorteil.
Die Empfehlungen sind einfach auch falsch.
Ja.
Wenn man, was sagen wir, wenn es einem Salz... Ja. Was tut man in die Augen streuen?
Ja, ich glaube so.
Wenn es einem Salz in die Augen streuen oder Sand.
Sand?
Sand, genau, nicht Salz. Salz in die Wunde. In dem Fall war es nicht ein Fall von Amtlichen, sondern ich bin erbeten worden.
Ja, und du hast ihn schon gekannt und danach ist es einfach.
Ja, ja, dann kann man ist das Vertrauensverhältnis nicht das Problem.
Genau. Ja. Also das tut mich immer, also nimmt einen grossen Teil ein von den ersten paar Minuten, oder? Dass ich da probiere zu erklären, dass ich wirklich nur seine Interessen vertrete, obwohl ich von der Polizei aufgeboten worden bin. Ja.
Und nachher in der Strategie, Aussageverweigerung?
Ja, da, also zum Beispiel bei Drogengeschichten, da sage ich immer Aussagenverweigerung, oder? Und bei anderen Sachen, vielleicht, weißt du, das Vier-Augen-Delikt, ist es vielleicht nicht so schlau, wenn man keine Aussagen macht, oder?
Also heute hat mich gerade Polizistin gefragt, das erste ist ja, machen wir Aussagen? Ja, ja, wir machen Aussagen, ganz erstaunt. Mhm. Und am Schluss von der Einvernahme hat sie mich dann auch gefragt, ja, eben, also, dann tun wir in die Karte schauen lassen, aber auch so, ja, wie entscheidet man? Aha. Und ich glaube, es ist ja sehr stark einzelfallabhängig.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt wirklich kein Rezept.
Und häufig, oder, wird, bevor man kommt, tut einem, also tut die Polizei am meisten Beschuldigten schmackhaft machen, Aussagen zu machen, dass sie nachher heim können. Dann ist das natürlich ein Fall. Oder? Sobald sie Aussagen machen, setzen sie quasi den Kollusionsgrund. Oder? Ja. Also. Bei Fällen, wo klar ist, dass es Untersuchungshaft gibt, dann sage ich eigentlich in der Regel, dass man nichts sagen soll. Ja,
jetzt wird nichts sein.
Da kann ich einfach mal wenigstens noch in die Haftakte schauen und so. Und da kann man immer noch beim nächsten Mal dann aussagen.
Außer das ist irgendwie ein Verzug, also Zeit in Verzug. Man hat irgendetwas, das man dringend muss sicherstellen muss.
Ja.
Aber auch dann ist etwa vielleicht eine Eingabe vom Anwalt gescheiden, als jetzt sich auf Aussagen einzulassen.
Ja, kann man natürlich auch machen, dass man quasi eine Aussage platziert, oder, die man dann halt irgendwie muss bestätigen muss.
Jetzt, hast du zum ersten Mal mitgeschrieben, oder ist das wiederholt die Auflage, wo du dabei bist?
Ja, ich glaube, es ist zum dritten Mal.
Ja.
Aber ja, zum dritten Mal würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht mehr genau, wann die letzte Auflage war.
Also die ist jetzt 23, die ist nicht heute rausgekommen.
Aber die letzte, ich weiß gar nicht, wo ich die habe.
Ich glaube 17 oder so.
17, ja. Ich glaube, da bin ich schon vorher schon mal dabei gewesen.
Jetzt, wenn du da zum dritten Mal mitschreibst, wem würdest du das wirklich ans Herz legen, um das Buch zu kaufen?
Ja, ich würde es insbesondere diesen Personen ans Herz legen, die sich laufend in Gefahr begeben, verhaftet zu werden. Insbesondere zum Beispiel Sprayer.
Ja.
Oder Leute, die an unbewilligte Demonstrationen gehen.
Also jetzt auch wie im ersten Mal im Nachgang.
Genau. Leute, die immer mit Säckchen Drogen rumlaufen. Und so. Einfach so, dass einfach wirklich eine ständige Gefahr ist, dass man verhaftet wird. Das Buch hat man schnell gelesen. Das kann man also gut mal an einem Abend durch. Und sonst kann man sich auch einfach auf die ersten paar Kapitel beschränken, oder? Was nachher in einer erstinstanzlichen Hauptverhandlung oder in einer Berufung läuft, das kann man ja nachher später noch lesen.
Ja, der Stefan hat gesagt, er benutzt es auch in der Zusammenarbeit, oder Dominik Jude auch,
ja,
in der Zusammenarbeit mit den beschuldigten Personen, zum Wissen vermitteln.
Ja.
Das finde ich eigentlich eine super Idee. Und es war jetzt lustig, eben heute Morgen, als ich ausgeguckt bin, habe ich das Buch schon im Sack. Und dann habe ich mir so kurz warten und habe dann angefangen drin zu lesen. Jetzt ist denn gerade da, was lesen Sie da?
Eben, es setzt natürlich voraus, dass die Leute Deutsch können, oder?
Das stimmt, ja. Du hast dann da noch eine Checkliste, eine Anwaltscheckliste. Ich habe dann mal gerade auf das zugesteuert beim ersten Durchschauen. Aber ich habe dann gesehen, es geht vor allem Anwaltscheckliste aus der Sicht vom Klient oder von der beschuldigten Person. Genau. Und dort ist zum Beispiel der Tipp an die beschuldigte Person, sprechen Sie lieber früher als später an, die Frage von der Chemie, vom Vertrauensverhältnis. Das ist ja das, was du mir gesagt hast, was du versuchst vorwegzunehmen.
Im Prinzip hat ja auch jemand ein Wahlrecht, wenn es eine amtliche Verteidigung ist und er kennt niemanden, oder? Also von dem her kann man auch sagen, der Anwalt von der ersten Stunde, das kann ein PG-Anwalt sein, oder? Aber er kann jetzt zeitnah irgendwie noch ein Wechselgesuch stellen. Er müsste es einfach relativ zügig machen, sonst tun es schwierig
bei
der Oberstaatsanwaltschaft.
Ja. Und dann eben, wer darf man über das Verfahren orientieren? Aber ich glaube, das ist dann eher die Aufgabe vom Anwalt, dass er das sofort anspricht.
Ja.
Das machst du wahrscheinlich auch. Ich frage mal auch so, hey, wer orientieren wir? Wie orientieren wir? Wie ist unser Wording?
Genau.
Okay, der Mutter müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr sagen. Dann macht er sich noch mehr Sorgen, nicht weniger.
Ja. Schwierig wird es dort, wo ich quasi, also zum Beispiel bei Jugendlichen, wo ich von den Eltern bezahlt bin, aber der Jugendliche nicht will, dass ich in ein grosses zu der Sache etwas sagen. Das verstehen dann die Eltern amigs nicht, oder? Wenn ich sage, ich bin, auch wenn ihr zahlt, bin ich als Anwaltsgeheimnis gebunden.
Wobei die Eltern natürlich könnten ja einen eigenen Anwalt nehmen.
Ja, stimmt.
Dann so Fragen wie Wohnungsmiete, Post, Kleider. Aber da habe ich gemerkt, dass so der Sozialdienst ist eindeutig besser geworden. Also da habe ich jetzt früher viel mehr Probleme gehabt, oder Probleme, viel mehr Aufgaben gehabt, die einfach dann einem haften geblieben sind. Und heute habe ich das Gefühl, ist das Bewusstsein auf Seitenstaat schon grösser.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ja.
Ja.
Die nehmen sich Zeit. Und man kann es wirklich quasi abgeben auf eine Art, oder?
Und dann die Mitteilung an Arbeitgeber, das ist ja mal auch eine grosse Frage, wie kommuniziert man was, mit wem?
Das ist halt individuell, oder? Und das muss schlussendlich die beschuldigte Person da selber entscheide. Ich kenne ja den Arbeitgeber auch nicht, aber ich rate natürlich immer zügig, das zu melden, oder? Also vor allem, wenn es Haft gibt, oder? Ja, das rumdrucksen und sagen, man sei krank, weil man hofft, dass man in 3 Tagen wieder draußen ist, das kommt nicht gut, oder?
Ja, da muss man, glaube ich, irgendwie wie ein bisschen in den Vorschuss, im Vorschuss gehen, die Vorschussleistung, und damit sich auch ein gewisses Vertrauen zurückholen, oder?
Aber ich habe natürlich ein paar Klienten gehabt, die ihren Job oder ihre Lehrstelle verloren haben, wegen der Untersuchungshaft, oder? Das ist ein bisschen traurig, weil es am Schluss interessiert und das niemand, auch wenn das Verfahren eingestellt wird, ist halt einfach Pech gewesen.
Ja, ja. Gut, im besten Fall kannst du dann irgendwie das zweite Lehrjahr wiederholen oder so.
Ja, so. Ja. Ja, aber das eben ist gerade bei Lehrlingen, oder, wenn die nur so ein UK heisst das, glaube ich, überbetriebliche irgendetwas, wenn die ein so ein Modul verpassen, dann nach einer müssen Sie eigentlich gerade 2 Jahre wiederholen.
Ja, das ist auch ein Problem bei unseren Zwangsmassnahmengericht, dass so quasi das persönliche Schicksal, wie viel zu wenig in die Waagschale geworfen wird bei der Abwägung. Ja. Oder dann bei irgendwelchen Jugendlichen geht es irgendwie um ein paar 100 Gramm Cannabis. Mhm. Rechtfertigt sitzt da wirklich der, dass der aus der Struktur geht. Das ist auch mal so noch schwer zu verstehen.
Ja, ich bin noch erstaunt, weil also dass das so einheitlich streng gehandhabt wird, weil ich stelle mir vor, dass die ein oder andere Richterin und Richter auch älter sind von Jugendlichen, oder? Also, dass sie da irgendwie keine Sensibilität aufbringen für solche Sachen.
Ja, ja.
Das erstaunt mich auch. Es gibt ein paar wenige Richter, die mal die Haftzeit beschränken auf 2-3 Wochen, oder? Wenn es nur um eine Konfi-Vernahme geht oder so. Aber da hat man schon das Gefühl, man hätte gewonnen, oder? Zürcher Zwangsmassnahmengericht, oder?
Gut, aber das ist auch ein Zürcher Problem. Weißt du, dass man viel zu wenig von der STEA sagt, von der Staatsanwaltschaft sagt, hey, was wollt ihr überhaupt noch machen? Aha, ihr wollt noch die und die Konf machen. Mhm. Wie viel Zeit brauchen ihr für das? Aha, das müsst ihr in 10 Tagen anbringen. Weißt du, dass man so quasi wirklich schaut, dass die Untersuchung zeitnah auch vorantrieben wird, auch im Hinblick auf eine Verdichtung.
Ja.
Und das passiert ja relativ selten, sondern also, ja, da ist schon mal 3 Monate.
Ja, ich meine, die Zwangsmassnahmengerichte wissen natürlich, dass die Staatsanwaltschaften häufig am Anschlag sind, oder, mit Dings. Und dort sind sie dann sehr empathisch, oder? es ist, glaube nicht, dass sie ihnen nicht zutrauen, in 10 Tagen irgendwie die 2 Konfi-Vernahmen zu machen, sondern sie wissen einfach, oder vielleicht gibt es da auch ein Telefon, schnell, du oder ihr, und einfach wissen, ich habe 30 Pendenzen.
Ja, aber weißt du, das ist ja dann eine Umstellung von der Arbeit. Weißt du, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt einen Haftfall, jetzt müssen wir einfach vordringlich, weißt du, du kannst ja Beweise abnehmen, ja sowieso irgendwann. Ja. Und dann wäre es ja, ist wahrscheinlich einfach eine Arbeitsorganisation fragt, dass du das einfach möglichst schnell nach einer Verhaftung machst und nicht erst 3, 4, 5, 6 Monate später.
Das ist ja so. Und ich verstehe auch nicht, wieso, dass man dann quasi die geschädigten Vertreter zum Beispiel noch einlässt, irgendwie den Termin zu verschieben oder so. Also, dass man die, ich meine, die müssen wir einfach sagen, dann und dann, oder? Es gibt da die 2 Daten, dann ist die Konfi-Vernahme. Wenn ihr selber nicht kommen könnt, dann müsst ihr halt eine Vertretung schicken. Also, ich habe ganz wenig geschädigte Vertretungen gemacht, aber da wird man immer hofiert und ganz nett gefragt, ob man echt dann Zeit hätte.
Aber eben, es gibt ja auch andere Kantone, wo viel mehr ist, okay, was wollen wir machen, dann muss der Steher wie sagen, das ist mein Programm und erklären, warum man die Zeit braucht. Und dann wirst du auch auf dem Programm, kann man dann auch behaftet werden.
Ja.
Und in Zürich ist ja mehr Kollusionsgefahr, noch ganz viel zu tun. Ohne konkret was. Ja. Und dann, wenn man würde schauen, was denn in diesen 3 Monaten passiert, ist ja dann das auch relativ dürftig, oftmals. Und dass dann nicht kommen und sagen, ja, aber wieso hat jetzt das nicht in diesen 3 Monaten reinpasst, sondern dass man dann einfach sehr bereitwillig immer wieder verlängert.
Also ich hatte in den letzten Jahren ein paar Mal in Basel.
Basel-Stadt?
Basel-Stadt war ich. Und dort werden die Haftanträge, die werden nicht einfach so abgesegnet, sondern da gibt es 10 Tage, 14 Tage, 3 Wochen und so, je nachdem. Das gibt alles Mögliche. Und in Zürich ist es halt einfach immer 3 Monate. Das ja. Verfahren ist noch jung. Oder?
Ich weiss halt auch nicht, ob es daran liegt, dass man da ein Zwangsmassnahmengericht hat, das nur so Zeug macht. Weißt, es wird ja dann so zu einer Routine. Ja. Also ich habe das Gefühl, auf dem Landgericht, wo halt ein Haftfall noch etwas Besonderes ist, schaut man schon mehr an. Oder machst du die Erfahrung nicht?
In letzter Zeit nicht. Also bei den Zürcher Landgericht kommt es mir vor, als wären die Verfügungen mittlerweile genau gleich. Also quasi, man nimmt das Zürcher Zwangsmassnahmengericht als Vorbild. Mhm. Aber ich weiss nicht, ob jetzt das wirklich
repräsentativ ist. Ja.
Es ist. Hast du das nicht, das Gefühl?
Nein, ich würde jetzt instinktiv sagen, ohne jetzt, dass ich jetzt die Fälle genauer angeschaut habe, aber ich denke, oder du kennst ja auch die Namen der Richter. Also du weißt, okay, jetzt ist der und dann weißt du, aha, ich habe eine faire Chance oder nicht. Ja. Und wir kennen ja die Fälle auch, wo man findet, da muss man jetzt genau anschauen oder das ist ein klarer Fall. Ja. Und ich finde eben, du weißt den Richter und dann weißt du, oh nein, oder aha, mal ist möglich.
Ich denke, es geht auch zum Teil ein bisschen um eine Konditionierung, oder? Damit eben damit es ein bisschen weniger zu tun gibt, oder? Wenn natürlich die Anwälte wissen, dass sie keine Chance haben, oder? Dann nachher sind sie nicht so motiviert zum Antreten. Ich weiss es nicht. Also, das, ja, so, sagen, wenn wir einfach niemandem eine Chance geben, dann gibt es weniger Anhörungen am Zwangsmassnahmengericht. Ich weiss es nicht.
Ja, aber es ist natürlich so, weißt, so psychologisch, man traut wahrscheinlich dem Staatsanwalt als auch in einer verwandten Berufsgattung, nämlich vom Staat, denkst du ja, wenn der will, dann wird schon etwas dran sein. Ja. Und dann ist man sich einfach viel näher. Ja. Und ganz ehrlich, ich meine, die Beigen, die da kommen, du kannst ja als ZM-Gericht, das nicht, kannst ja nicht jeden Fall wirklich seriös durchstudieren. Mhm. Das ist auch ein Ressourcenproblem.
Ja, aber es gibt ein paar wenige Richter, die es anschauen.
Ja, ja.
Wo man dann auch merkt, an der Anhörung, dass sie die Akte gelesen haben.
Ja, ja.
Und dort holt man dann auch so eine Befristung raus, zum Beispiel.
Ja, oder sogar Haftentlassung.
Oder eine Haftentlassung. Was aber doch eher selten ist, kann man sagen.
Gut, jetzt haben wir über Haft geredet. Ich weiß gar nicht, ob du in diesem Buch über Haft geschrieben hast. Nein, hast du nicht.
Über die Haft?
Nein. Nein, habe ich nicht. Aber ist ja gleich, dann kann man noch das Buch lesen und hat gleich Neuigkeiten. Aber ich danke dir.
Gerne.
Und gehen wir zurück ins Fest.
Ja.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.